Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Anne-Françoise Weber. Herzlich willkommen.
Ja, das ist so ein bisschen, ich habe Angst davor, depressiv zu werden, weil ich habe ja keine Ansprechpartner mehr. Nur noch eben die Knackis, und mit denen sich zu unterhalten, ist für mich unakzeptabel. Und ich bin ein Einzelgänger, weil ich habe über 30 Jahre Knast rum. Das ist natürlich nicht was zum Anheben, aber das ist nun mal mein Leben.
Der 75-jährige Bankräuber Bruno Hesse sitzt in der Abteilung für lebensältere Gefangene der JVA Senne bei Bielefeld. Hauptansprechpartnerin für seine Sorgen und Nöte ist für ihn eine evangelische Gefängnisseelsorgerin. Wie Pfarrer und Gemeinden sich um straffällig gewordene Menschen kümmern, das ist unser Schwerpunkt in der heutigen Ausgabe von Religionen. Nicht nur die deutsche Gesellschaft altert, auch unter den Menschen, die hierzulande mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder geraten sind, gibt es immer mehr Senioren. Die Zahl der Häftlinge im Rentenalter steigt. Für viele von ihnen spielt die Gefängnisseelsorge eine große Rolle. Hier können sie Bilanz ziehen, ohne dafür verurteilt zu werden. Andreas Boke hat eine Abteilung für lebensältere Gefangene besucht und sich mit Insassen, Angestellten und der Gefängnisseelsorgerin unterhalten.
Wir sind jetzt im Motivischen und in Gemeinschaftstoiletten, die ja nicht auf den Hafträumen sind.
Frank Bauke, uniformierter Mitarbeiter der größten offenen Justizvollzugsanstalt Europas, führt durch die Abteilung für lebensältere Gefangene der JVA Senne bei Bielefeld. In den letzten Jahren haben immer mehr Bundesländer solche Abteilungen eingerichtet, in denen auf die speziellen Bedürfnisse älterer Menschen eingegangen werden kann.
Wollen wir einfach reingucken?
Ja, von Blick.
Die zwei Etagen in der JVA Senne mit ihren 87 Haftplätzen sind die bundesweit größte Abteilung für Gefangene ab 60 Jahren. Auf den Fluren gibt es genug Raum für Rollatoren, neben den Toiletten sind Haltegriffe angebracht, in den Duschen stehen Sitzhocker und die Zellenfenster haben keine Gitterstäbe. Die Betreuung der Häftlinge ist hier besonders arbeitsintensiv, nicht zuletzt auch, weil sie verletzungsanfälliger sind. Frank Bauke öffnet die Tür der Zelle des Gefangenen Bruno Hesse.
Morgen.
Oh. Guten Morgen.
Der Mann in weißem Unterhemd sitzt auf seiner Bettkante. Ein großer Bluterguss ziert sein Gesicht. Zwei Tage zuvor ist er während eines Ausgangs gestürzt.
Die haben ja Blut abgenommen und Katheter gesetzt und alles. Die wurden nicht mehr rum. Die haben nichts gewonnen.
Das Gefängnispersonal hat die Aufgabe, eine menschenwürdige Behandlung der älteren Männer sicherzustellen.
Mein Name ist Bruno Maria Hesse. Ich bin 75 Jahre. Hier sind lebensältere Gefangene, aber viele sind schon wieder am Verkindchen. Ja, die werden ein bisschen kindischer wieder. Hier kann man sich mit den wenigsten unterhalten.
Seit die zweite Frau des Bankräubers Bruno Hesse vor einem Jahr gestorben ist, verbringt er die meiste Zeit allein in seinem Haftraum, obwohl die Tür jeden Morgen um 6 Uhr aufgeschlossen wird. Tagsüber können sich die Männer auf dem weitläufigen Gelände der Haftanlage frei bewegen. Abends um 9 wird nachgezählt, dann ist Einschluss. Bruno Hesse hat aber keine Lust auf Kontakte zu Mithäftlingen.
Ja, das ist so ein bisschen, ich habe Angst davor, depressiv zu werden, weil ich habe ja keine Ansprechpartner mehr. Nur noch eben die Knackis, und mit denen sich zu unterhalten, ist für mich unakzeptabel. Und ich bin ein Einzelgänger, weil ich habe über 30 Jahre Knast rum. Das ist natürlich nicht was zum Anheben, aber das ist nun mal mein Leben. Ich habe noch 2,5 Jahre vor mir, hier ist ein gutes Jahr um.
Herr Hannover, zum Sanitätsdienst bitte.
Nicht wenige Häftlinge der Abteilung haben alterstypische Beschwerden. Erste Anzeichen von Demenz, Diabeteserkrankungen, Kreislauf- und Herzprobleme. Notwendige Behandlungen übernimmt ein eigens dafür angestellter Arzt sowie ein Krankenpfleger. Um die psychische Gesundheit der Männer kümmern sich zwei Seelsorgerinnen.
Ein bisschen hat da die evangelische Seelsorgerin da mir, Frau Biermann, mir geholfen. Wöchentlich oder alle 14 Tage mittlerweile führe ich mit der gute Stunde ein Gespräch.
Pastorin Elisabeth Biermann arbeitet seit 2 Jahren im Vollzug.
Mit Herrn Hesse hat sich der Kontakt entwickelt über das sich begegnen auf dem Weg, auf dem Flur, im Café, nach und nach. Und dann, ja, wir können ja auch mal miteinander reden. Und so ist es dann zu einem Gesprächskontakt gekommen. Und dann hat er von seinen vielen reichhaltigen Erfahrungen erzählt.
Im Haftraum haben die Gefangenen viel Zeit, über ihr Leben nachzudenken. Dabei kann eine mitfühlende Gesprächspartnerin sehr wertvoll sein.
Das ist eine Frage der Lebensbilanz und das ist häufig in unseren Gesprächen auch Thema. Dass wir von der Seelsorge bringen ja mit, dass wir Zeit haben und dann den Leuten auch die Zeit geben können, sehr weit auszuholen und dann über ihr Leben nachzudenken und das mit jemandem zu teilen, dieses Nachdenken. Also nicht allein im Haftraum zu sitzen und zu denken, was ist jetzt hier am Ende aus meinem Leben geworden, wo bin ich gelandet, sondern dass wir das im Gespräch miteinander thematisieren können und dass dann auch diese Perspektive des Lebensendes nicht ausgeblendet wird.
Für das uniformierte Personal der Abteilung für lebensältere Häftlinge steht nicht die Kontrolle im Vordergrund, sondern die Betreuung und die Vorbereitung auf das Leben nach Verbüßung der Haft. Diesem Anliegen entspricht auch die Infrastruktur des Gebäudes, erklärt Frank Bauke.
Also wir haben nur verminderte Sicherungen hier. Also keine Mauern, wir haben Drahtzäune, Maschendrahtzäune rundherum, was aber niemals einen Ausbruch verhindern würde. Das muss man ganz deutlich sehen. Das sind eingeschränkte Sicherungsmaßnahmen, die wir hier haben.
Seitdem Pastorin Biermann Tag für Tag ins Gefängnis kommt, macht sie sich auch grundsätzliche Gedanken über die Bedeutung des Strafvollzugs. Wie soll eine Gesellschaft angemessen mit einem Mann umgehen, der straffällig geworden ist?
Es ist auch eine Frage von Sicherheit, ob jemand, wenn er gut vorbereitet ist auf ein Leben nach der Haft, dann ist er ein geringeres Sicherheitsrisiko für die Gesellschaft als jemand, der 23 Stunden am Tag nur weggeschlossen wird und dann wieder vor die freie Tür gestellt wird und dann sieh mal zu, wie du klarkommst. Ich glaube, das ist ein höheres Sicherheitsrisiko.
Die Seelsorgerin hat einen breiten Gestaltungsspielraum. So war auch die Einrichtung eines Kirchencafés möglich, das die Häftlinge als Ort der Begegnung nutzen dürfen. Das Café wird von einem Häftling geleitet.
Herr Hesterkamp ist noch gar nicht so lange hier und hat dann recht bald die Arbeit hier im Kirchencafé bekommen, wo er sehr umgänglich und tüchtig hier für alle Arbeiten gut zur Verfügung steht.
Das ist ein Treff für Inhaftierte, die gesponsert wird von der Kirche, wo man ermöglichen will, dass Häftlinge zusammenkommen, Gespräche führen, wo man was trinken kann, was essen kann, relativ preisgünstig. Und wo man auch Kontakt hat eben zu Kirchenangestellten, die dann also auch hier in dem Haus tätig sind.
Klaus Hesterkamp zählt sich selbst noch nicht zu den Alten. Er ist Anfang 60 und kennt die Atmosphäre in anderen Gefängnissen, die oft geprägt ist von dem rauen Umgangston der deutlich jüngeren Häftlinge.
Wo die Mischung anders ist, sind die Älteren schon ziemlich isoliert, weil die viele Sachen gar nicht mitmachen können, zum Beispiel Sport oder zum Beispiel andere Sachen. Und hier sind sie mehr unter diesem Gleichgesinnten vom Alter her gesehen. Und das tut, glaube ich, den Älteren ganz gut.
Im Gefängniscafé tauschen sich die Gefangenen auch über ihre Erfahrungen mit der Seelsorge aus. Manche animieren sich gegenseitig, Kontakt aufzunehmen, auch wenn sie früher kein Interesse an Kirche gehabt haben.
Ich höre auch von anderen Gefangenen generell, dass es also extrem gut aufgenommen wird hier unter den Gefangenen. Und wenn man nur auf den Strafvollzug ausgehen würde, würde da was Wichtiges fehlen, wenn also die Kirche oder die Seelsorge nicht dabei wäre. Also das ist extrem wichtig hier.
Der Gesprächsraum von Pastorin Biermann befindet sich im ersten Stock, direkt über dem Gefängniscafé.
Seelsorgliche Gespräche führen oft in Tiefen und in Sorgen und in Nöte hinein, die Leute hier eben so aussprechen können. Und es wird hinterher nicht drüber gelästert. Dann ist es wieder so, dass auch in unseren Gesprächen viel gelacht wird. Also es kommt das Leben in seinen ganzen Facetten zur Sprache.
Viele Häftlinge fühlen sich ungerecht behandelt. Andere tragen schwer an ihrem schlechten Gewissen. Manche verlieren im Gefängnis die Freude am Leben. In diesem Umfeld fühlt sich Pastorin Biermann gebraucht. Auch deshalb kommt sie gerne in die Abteilung für lebensältere Gefangene.
Dass wir hier Menschen in einer krisenhaften Situation begleiten können, das gehört zur ureigenen Aufgabe von Kirche.
Über die Sorgen und Nöte alter Männer im Gefängnis berichtete aus der JVA Senne Andreas Burke. Eine Haftstrafe zu verbüßen, das ist das eine. Was man mit seinem Leben oder mit dem, was davon übrig geblieben ist, noch anfangen soll, wenn man aus dem Vollzug entlassen wird, das ist eine ganz andere Sache. Da sind Hilfestellung und soziale Einbindung elementar. Ein passendes Angebot macht eine katholische Gemeinde im Berliner Stadtteil Reinickendorf West. Hier treffen aktuelle und ehemalige Strafgefangene mit Gemeindemitgliedern zusammen. Gunnar Lammertürk hat das Café Rückenwind besucht.
Etwa 20 Leute sitzen an der Kaffeetafel im Gemeindehaus des Berliner katholischen Pfarramtes St. Rita. Die einen sind Haftentlassene und Gefangene der Haftanstalt Berlin-Tegel. Die anderen sind Menschen, die sich für das Leben der straffällig gewordenen interessieren. Café Rückenwind nennt sich die Runde, die zweimal im Monat zusammenkommt. Einer, der lange in Tegel einsaß, erzählt an diesem Nachmittag von seinem Arbeitseinsatz in einem Landgasthof, den die Leute vom Café Rückenwind für ihn organisiert haben.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe Zäune gestrichen, die mussten wir von diesen alten Befalllappen freien alle und so abkratzen, also wie neu machen praktisch. Und dann habe viel zu viel Essen gekriegt, das war alles viel zu nett da. Weißt du, wie das?
Ein Mann aus der Runde wirft ein.
Ich sag dir mal eins. Die einzige negative Beschwerde, die gekommen ist am Sonntagabend um 8:30 war gewesen: Matze, die kannst du dir nicht mehr herschicken, die arbeiten ja mehr, als ich überhaupt anschaffen kann.
So. Matthias Scholze hat den Kontakt zum Betreiber des Landgasthofs hergestellt. Er freut sich, dass es für den ehemaligen Strafgefangenen dort so gut gelaufen ist. Er saß selbst in Tegel und weiß, wie schwer es ist, nach einem Haftaufenthalt wieder Fuß zu fassen. Das weiß auch Gefängnispfarrer Stefan Friedrichowitsch, der das Café Rückenwind ins Leben gerufen hat. Dass ehemalige Haftinsassen auf dem Landgasthof arbeiten können, zeigt ihm:
Es gibt Menschen, die sagen, was kannst du? Nicht, was hast du gemacht, wer bist du jetzt und was kannst du?
Was willst du?
Und zeig's mal, ja?
Eine solche Haltung ist nicht überall anzutreffen. Sie ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die einstigen Gefängnisinsassen nach der verbüßten Strafe ins normale Leben zurückfinden können. Einsätze wie die auf dem Landgasthof liegen ganz auf der Linie, die Pfarrer Friedrichowitsch für seine Arbeit als Gefängnisseelsorger gewählt hat.
Es läuft alles über die Begegnung oder es läuft eben nicht, weil er mir nicht begegnet oder ich ihm nicht begegnen kann. Das gibt's auch. Der eine will mal was Kaffee haben, der andere will was Tabak haben, aber verändern will er nichts. Da sagt irgendwann mal du, wir sind irgendwie die falschen Partner. Ja. Ich bin jetzt kein Kiosk. Also. Aber wer Beziehung sucht, wer Begegnung sucht, da lässt sich was machen.
Genau solche Insassen und Haftentlassene finden zum Café Rückenwind. Aus den Gesprächen hier ziehen sie Anregung und Kraft für das eigene Leben. Aber auch die Männer und Frauen, die hier mit ihnen zusammentreffen, werden durch diese Begegnungen verändert. Heike Salomon ist eine von ihnen.
Ich komme ja aus einer total heilen Welt. Finanziell sind wir abgesichert, Bildung hat stattgefunden, Haus und Hof ist alles wirklich gut bürgerlich und habe überhaupt keine Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten. Und das ist für mich jetzt hier auch eine schöne Gelegenheit, mal zu gucken, was in der Gesellschaft noch üblich ist.
Wie die übrigen Frauen und Männer, die sich mit den Strafgefangenen treffen, ist Heike Salomon Mitglied einer Kirchengemeinde. Mit straffälligen Menschen hatte sie bislang nichts zu tun. Anders Dorothee Kotzian, die schon länger als ehrenamtliche Vollzugshelferin aktiv ist. Für sie erfüllt das Café Rückenwind einen geradezu biblischen Auftrag.
Vergesst die Gefangenen nicht. Also das ist ganz klar. Das ist für mich eine Basis. Zum anderen fühle ich mich so extrem herausgefordert, meinen eigenen Glauben auch wirklich immer wieder zu testen. Ja? Wie weit hält er eigentlich der Realität der Welt auch stand?
Was im Fall der Gefangenen nicht immer leicht ist. Denn so sehr ihr Schicksal Mitgefühl und Hilfsbereitschaft wecken kann, ihre Straftaten irritieren und erschrecken auch. Nicht nur die unbescholtenen Bürger, auch die Straftäter selbst. Pfarrer Friedrichowitsch weiß, wie hart es für sie sein kann, sich dem Abgrund der eigenen Tat zu stellen.
Wenn man dann ins Gespräch kommt und jemand es wirklich schafft, es rauszupacken, dann kann man gar nicht allein lassen, dann muss man wahrscheinlich dabei sitzen bleiben, bis auch diese erste Erregung oder dieser Kontakt mit sich selbst, bis der sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Ich glaube, Menschen könnten sich in dem Augenblick Dinge antun, weil sie es nicht ertragen.
Umso wichtiger ist es, dass andere ihnen zur Seite stehen beim Umgang mit ihrer Vergangenheit und ihrer Schuld. Mit ihnen aushalten, was sie belastet. Das versuchen die Frauen und Männer im Café Rückenwind. Und das spüren solche Leute wie der ehemalige Tegel-Insasse, der auf dem Landgasthof geholfen hat. Er hat hart an sich gearbeitet und kann nun sagen:
Der Täter muss wissen, was hat das Opfer gefühlt, wie hat sich das Opfer gefühlt. Wenn das in dem Menschen drin ist und der den Schmerz spürt, so empfinde ich das, dann kann er sagen, er hat was geschafft. Man muss über den Schatten springen, in den Spiegel gucken können und sagen, Mann, Alter, was hast du gemacht?
Wie schwer es für ihn war, so weit zu kommen, lässt sich nur ahnen. Umso mehr schätzt er die Offenheit im Café Rückenwind und kommt deshalb gern hierher. Ganz ähnlich geht es einem anderen, der noch auf seine Entlassung wartet. Er war schon mehrfach mit Pfarrer Friedrich Howitsch auf begleiteten Ausgängen und hat ihm auch bei der Eröffnung des Café Rückenwind geholfen.
Der Pfarrer hat mich angesprochen, dass er sowas aufbauen will und ob ich da nicht mal vorbeikommen will, wenn das alles steht. Und da habe ich gesagt, gerne. Und dann war der erste begleitete Ausgang mit dem Pfarrer hierher. Da waren wir zum Gottesdienst, da waren ich und dann noch einer als Ministrant hier. Da wurde der groß eröffnet hier und da waren wir als Messdiener und das war sehr schön gewesen.
Inzwischen ist das Café Rückenwind für ihn zu einem wichtigen Anlaufpunkt geworden. Von den Frauen und Männern, mit denen er hier zusammenkommt, sagt er, sie seien Menschen.
Die was ein offenes Herz haben, die was zuhören wird, was du drinnen für Probleme hast. Und das finde ich sehr gut, wenn sowas aufgebaut wird, wo man auch mal von drinnen hier draußen einen Halt hat. Wenn man jetzt mal entlassen ist, kann man hierher, dann kann man im Fuß fassen, weil der Fahrer hilft dir weiter, auch die Leute hier drinnen.
Fuß fassen nach Verbüßung einer Haftstrafe. Im Café Rückenwind der Berliner Gemeinde St. Rita gibt es dafür Unterstützung, wie Gunnar Lammer-Türk berichtete. In den vorigen Beiträgen haben Sie von Seelsorgern gehört, die sich für Straftäter einsetzen. Ich hatte in der vergangenen Woche die Gelegenheit, eine Seelsorgerin zu treffen, die ebenfalls mit Menschen zu tun hat, die wochenlang einer ziemlichen Einsamkeit ausgesetzt sind, und zwar auf Schiffen. Sylvie Beuth arbeitet seit mehr als einem Jahr für die Deutsche Seemannsmission in Kamerun. Zuvor war sie in der Jugendarbeit der Evangelischen Kirche in Hamburg tätig. Jetzt ist die ausgebildete Diakonin und Sozialarbeiterin, Hafenseelsorgerin und zugleich Leiterin des Seemannsheims in der Wirtschaftsmetropole Douala. Dort konnte ich sie sprechen und erst einmal fragen, wieso es überhaupt eine Station der Deutschen Seemannsmission in Douala in Kamerun gibt.
Warum? Weil es in den 60er Jahren hier am Hafen und in der Gegend um den Hafen wie in vielen anderen Hafenstädten weltweit sehr viele Vorfälle gab, sag ich mal, mit eher angetrunkenen Seeleuten, Seeleute, die nicht wussten, wo sie hinkommen, die keine Unterstützung hatten, wenn sie hier in der Stadt Bedürfnisse hatten, also irgendwie was einkaufen wollten oder medizinische Versorgung brauchten. Und dadurch entwickelte sich die Idee, weil wir in den 60er Jahren sowieso weltweit geguckt haben, wo sind Bedarfe da. Und es gab hier nichts in der Gegend und niemand, der das machte, dass es einen Pakt gab 1964 mit dem Auswärtigen Amt und eben auch der Republik du Kamerun. Dann haben wir ja einen Partner gefunden hier vor Ort, weil wir arbeiten immer mit Partnern zusammen und hier gibt es halt keine deutsche Gemeinde, deshalb arbeiten wir mit der Église Évangélique du Kamerun. Und der Pakt ist für 60 Jahre geschlossen, das heißt, er läuft 24 aus. Wir sind hoffentlich dabei, ihn zu erneuern.
Aber sicherlich hat sich die Arbeit verändert seit 1964. Was ist anders heute?
Ja, wir haben wie überall weltweit mit einem relativ kleinen Haus angefangen, mit 10 Zimmern, würde ich sagen, maximal 12, glaube ich, waren das. Und das haben wir eigentlich überall so gemacht, erstmal klein anfangen und gucken, wie hoch sind die Bedarfe. Früher war das auch so, dass die Lagerzeiten der Schiffe länger waren, weil es einfach alles auch noch nicht so automatisiert war. Und das heißt, auch der Austausch der Crew findet ja in Hafenstädten logischerweise statt. Und da Douala eben auch einen Flughafen hat, haben die dann auch hier übernachtet, viel die Seeleute. Heutzutage sind die Liegezeiten viel kürzer. Und wir haben immer mal wieder Übernachtungen von Seeleuten. Aber es ist stark zurückgegangen insgesamt. Wir haben viel mehr Offshore-Companies, die halt im Hafen arbeiten, aber die hier dauerhaft ihre Techniker und Kapitäne und so weiter einquartieren, die dann die Schiffe umsiedeln sozusagen. Insgesamt ist eine Öffnung seit ungefähr 20 Jahren zu verzeichnen, also zu auch der kamerunischen Bevölkerung. Also wir bieten eben nicht nur Aktivitäten für Seeleute an sich an, sondern eben auch kulturelle Dinge mit kamerunischen Künstlern, um ja auch ein bisschen was für die Restaurantgäste zu bieten oder für die internationalen Hotelgäste, die hier gastieren.
Und Sie sind aber hier nicht nur für das Heim verantwortlich, sondern Sie gehen auch in den Hafen und machen wirklich Seelsorge mit den Seeleuten?
Ja, wir sind jeden Morgen im Hafen, von montags bis samstags. Ich würde auch sonntags gehen. Die arbeiten auch durch am Hafen, aber für die Außenwelt sozusagen ist ja geschlossen. Und das ist genauso leider an den Feiertagen hier, dass von oben entschieden wird, der Hafen ist dicht. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, seit ich übernommen habe, 2 Fälle von verlassenen Schiffen, wo die Crew halt für 9 Monate bis 1,5 Jahre nicht bezahlt wurde, wo wir dann Versorgung übernommen haben mit Lebensmitteln, mit Trinkwasser, mit Gasoil für den Generator, damit die keine Malaria kriegen, Medikamentenversorgung, Beratungsgespräche. Und es ist nicht nur Seelsorge, das ist auch Beratung in Bezug auf ihre Rechte, die sie haben. Also Arbeitsrecht genauso wie Menschenrechte und genauso wie geht man vor mit dem Räder, der einen da liegen lässt, wenn Motorschaden ist, den man hier anscheinend nicht reparieren kann oder wo der Cashflow beim Räder nicht mehr stimmt. Und wir haben zwei Crews, das waren interessanterweise beides indische Crews. Der eine Räder war Inder, der andere Räder Libanese, die wirklich monatelang hier gewartet haben, dass sie irgendwie bezahlt werden und dass sie irgendwie weg können hier. Und wir haben sie halt unterstützt und die letzte Crew haben wir sogar hierher geholt und einquartiert und die unterquartieren wir dann kostenlos ein. So lange, bis der Fall gelöst ist, in Anführungsstrichen, das hört sich so doof an, Fall, weil das alles Menschen sind. Und so lange, bis die alle Papiere haben, bis die Flugtickets haben und wirklich repatriated werden können. Also das waren die zwei großen Fälle. Und dann hatten wir noch einen Todesfall an Bord auf einem türkischen Schiff. Das war ein Superintendent. Zum Glück sind ja die Superintendenten eher nicht wirkliche Crewmitglieder, sag ich mal so, sondern kommen halt, gucken, ob alles so läuft, wie es sein soll. Also sind nicht so im Team drin oder in der Crew drin, sodass wir da noch gesegnet waren, weil es nur diese Position war. Aber natürlich die Hierarchie, die ihn entdeckt hat, tot in seiner Kabine, in seiner Kajüte, die waren natürlich sehr aus den Socken und wollten das nicht zugeben, weil sie ja starke Männer sind. Und da haben wir an Bord und auch hier im Foyer mehrmals Gespräche geführt, um einfach zu gucken, wie man das gut verarbeiten kann, wen man ansprechen kann, wenn man auch in der Türkei zurück ist, wo man sich Hilfe suchen kann und wie vielleicht Familie auch eine Ressource sein kann, dann um das wirklich nicht in ein Trauma ausarten zu lassen.
Nun sind Sie Seeleute ja nun nicht alle Christen und noch weniger Protestanten. Wie wird da darauf reagiert, dass Sie als Protestantin mit einer Mission kommen? Spielt das eine Rolle?
In den meisten Fällen spielt das keine Rolle. In den meisten Fällen ist das Gespräch, wenn Sie sehen, Port Chaplain bei den 60% Filipinos, die wir haben, ist einfach nur okay. Sie ist von der Kirche. Wir sind alle Christen. Ich wurde sogar nach einer Messe gefragt, schon auf einem Schiff. Da habe ich auch klar gesagt, also Leute, offiziell seid ihr Katholiken und dann müsstet ihr für euch gucken, ob das so richtig ist. Natürlich können wir das gerne machen, aber wir sind nun mal lutheranische Kirche. Und die haben gesagt, für die ist das überhaupt kein Problem. Wir haben alle eine Bibel und wir glauben alle an einen Gott. Von daher spielt das nicht so primär eine Rolle. Es ist eher der Glaube an sich und die Spiritualität, die mitklingt und auch dieses Hoffnung geben. Es ist nicht in erster Linie, dass ich darauf gehe und sage, okay, wenn ich runtergehe, seid ihr jetzt alle bitte evangelisch-lutherisch und ich konfirmiere euch mal eben schnell. Sondern die Idee ist, das Werk am Nächsten zu tun. Wirklich das Wort, was wir mitbekommen haben, das ist der Auftrag der Diakone, sozusagen am Nächsten das auszuführen, was in der Theorie gepredigt wird in der Kirche.
Und dass Sie da als Frau zelebrieren, mag ja für manche auch noch besonders ungewöhnlich sein. Haben Sie da manchmal Reaktionen drauf? Überhaupt ist das ja ein ziemliches Männermilieu. Ich weiß nicht, wie viele Frauen da an Bord sind.
Ich glaube, das ist manchmal ein Problem. Wenn es zum Beispiel um Gewalt an Bord geht oder eventuell auch sexuelle Übergriffigkeiten, dass es dann natürlich schwierig ist für Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, das einer Frau anzuvertrauen. Generell fühle ich mich im Hafen eher angenommen als ansonsten hier in diesem System als Frau. Sogar eher, dass man einer Frau eher anvertraut, auch wenn man ein Familienproblem hat, weil das ist ja auch eine Mutter und dass man einer Frau wahrscheinlich eher so dieses Empathische zuschreibt. Von daher denke ich, sind einige Bereiche, die sind Tabuthemen sicherlich zwischen Mann und Frau. Das respektiere ich auch, aber wir haben auch immer ein gemischtes Team. Also es gibt auch immer einen männlichen Shipvisitor, der mit an Bord ist. Der ist auch noch Muslim. Per se kann man sagen, dass Ukrainer, Filipinos schon eher eine christliche Prägung haben und die Inder, selbst wenn sie Hindi sind und das praktizieren und andere Nationalitäten da sind, dass das nicht primär Thema ist, dass ich eine Frau bin. Es ist eher sogar so, dass sie dann mich eher als Mutterfigur auch ansehen, obwohl ich meistens jünger bin als die Hierarchie, sage ich jetzt mal. Die Gangway-Leute sind jünger als ich, aber das ist schon eher so eine, dieses eher Mutterfigur, glaube ich, was da primär gesehen wird und wahrgenommen wird. Und dann schon auch vielleicht gerade Themen auch angesprochen werden, die eher im Bereich von Familie, weil sie weit weg sind und weil sie gehört haben, dass ich Zwillinge habe oder und dann frage ich nach Fotos. Relativ schnell bekommt man Zugang zu den Männern, die auch Familienväter sind. Deshalb sind sie auch auf See, um ihre Familie zu ernähren. Also ich empfinde da eher Willkommen als Abwehr oder Zweifel. Nee, das ist mir fast nie begegnet, würde ich sagen.
Sind denn andere religiöse Gemeinschaften im Hafen aktiv oder sind sie sozusagen die einzigen, die überhaupt ein spirituelles Angebot da leisten?
Wir sind die einzigen, ja. Wir sind auch die einzigen, die eigentlich Port Welfare machen. Gerade hat sich hier ein Port Welfare Committee gegründet. Soweit ich das von den Namen her sehen kann, die Leute, die ich kenne, da ist niemand, der irgendeine Glaubensgemeinschaft repräsentiert. Und die Port Authorities, die hier den Hafen leiten, die Direktion, sind auch eher zurückhaltend. Wenn sie wissen, was wir schon geleistet haben, sind sie offen. Zum Beispiel der Commandant du Port, der ist uns sehr zugewandt. Aber es gibt halt kleinere Beamte, die mir schon ganz klar gesagt haben, eigentlich dürften sie gar nicht in den Hafen, wir sind ein laizistischer Staat. Wir wollen nicht, dass sie da missionieren. Mhm. Aber es ist immer die Frage, wie groß dieses Licht ist. Zum Glück waren es bisher eher kleine Lichter. Und da stehe ich dann halt auch sehr auf und sage, hallo, ich frage niemanden nach seinem Taufschein oder nach seinem Konfirmationsspruch. Und denen, die wir bisher geholfen haben, waren primär keine Christen. Es waren einfach Menschen und das ist der Nächste. Und deshalb ist das unser Auftrag. Und ich glaube, die meisten, die das mal irgendwie gesehen haben, irgendwie eine kleine Geschichte mitgekriegt haben oder Ausschnitte mitkriegen, wissen sehr wohl, was wir da leisten, was sonst hier niemand tut.
Wissen Sie denn auch von Seeleuten, die in Kontakt mit Flüchtlingen auf dem Meer waren? Also das ist natürlich hier in der Gegend weniger der Fall, aber vielleicht kommen die vom Mittelmeer oder von der westafrikanischen Küste?
Nein. Das war noch nie Thema in irgendwelchen Gesprächen, die ich an Bord hatte. Was Thema ist hier, ist eher Piraterie, weil es jetzt Anfang April zum Beispiel leider seit längerem einen Vorfall gab und ihn auch noch gibt, weil er noch anscheinend noch nicht aufgeklärt ist, wo 4 Seeleute, die auf Anker lagen, eine Meile vorm Hafen hier in Douala, gekidnappt wurden. 3 Ukrainer und ein Filipino. Und bis dato haben wir keine Neuigkeiten darüber, das heißt, sie verhandeln noch. Letzten Sonntag gab es einen Überfall auf ein Schiff vor Äquatorialguinea, wo sie das ganze Schiff anscheinend piratiert haben. Und das hat sich aber dadurch, dass da relativ viele Sicherheitsboote auch waren, hat sich das relativ schnell aufgelöst und wurde sozusagen befriedet. Also es ist niemand wohl zu Schaden gekommen. Aber es ist ja trotzdem so, dass das per se den Seeleuten Angst macht. Dass gestern Abend sprach ich mit einem Captain aus Cabo Verde, von den kapverdischen Inseln, der ankam nachts mit dem Flug von Air France. Und der sagte mir, als er das letzte Mal sein Schiff nach Lomé oder Abidjan, also Elfenbeinküste bringen wollte, sei er extra durch Principe und Sao Tome durchgefahren, um Nigeria zu vermeiden, also zu nah an der nigerianischen Küste zu sein, damit er mit Sicherheit seiner Crew garantieren kann, dass nichts passiert.
Was haben Sie denn an Programmen, was Sie einerseits den Seefahrern bieten, andererseits aber vielleicht auch der Bevölkerung bieten, um überhaupt auf die Seefahrer aufmerksam zu machen?
Ja, wir haben jetzt im Juni 2 große Events. Einmal ist das für die Seeleute selber ein Karaoke-Contest, weil Karaoke bekannterweise eines der größten Hobbys von Filipinos zu sein scheint und Seefahrer da nicht ausgenommen sind. Dann, was mir am Herzen liegt, ist eine Arbeit gegen die sogenannte Seeblindheit, weil weltweit ist es so, dass 90% aller Produkte, die wir konsumieren und von denen wir uns ernähren und leben, über die See zu uns kommen. Und das ist in jedem Hafen so, in jeder Hafenstadt. Fakt ist aber, dass diese Menschen, die dafür sorgen, dass wir an diese Produkte kommen, also die Seeleute, unter Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen hausen müssen auf Schiffen, die vielen nicht bewusst sind. Wenn ich sage, ich bin Seemannspastorin, dann fragen die mich immer, was machst du da, gehst du da hin und betest? Nein, mir ist es ein Anliegen, dass die Welt versteht, dass das, was wir an Reichtum haben und wie unsere ganzes Wirtschaftssystem funktioniert, die Globalisation funktioniert. Das ist dank dieser Menschen, die gerade in der unteren Hierarchie, also die Techniker, die Deckleute, die werden relativ geringfügig bezahlt. Die gut verdienen, sind wenige an Bord. Und die Reedereien versuchen natürlich, so viel wie möglich zu sparen. Hier ist das weder, es ist eigentlich niemandem bewusst. Es ist egal, ob es in Europa ist oder hier. Und ich versuche gerade auch den Kamerunern das ein bisschen näher zu bringen, weil das ist schließlich eine Hafenstadt, das ist das Wirtschaftszentrum hier, dass sie verstehen, dass wir alle was davon haben, wenn es diesen Menschen besser geht. Weil auf lange Sicht sind wir sozusagen die Ursache für deren Leiden auf See und für die Menschenrechtsverletzungen, die da auch passieren. Und auch für die Arbeitsrechtsverletzungen, denen sie ausgesetzt sind und wo es einfach schwierig ist, das zu kontrollieren.
Alle der in der heutigen Sendung vorgestellten Seelsorger zeigen ein hohes Maß an persönlichem Einsatz. Auf den ist die Kirche auch angewiesen. Sei es im Gefängnis, im Hafen oder auch in den vielen kleinen und großen Gemeinden in Stadt und Land. Da geht es nicht nur um Einsatz von den Hauptamtlichen, sondern auch von denen, die sich noch im Ehrenamt für die Kirche engagieren. In den Zeiten von Gemeindezusammenlegungen und abnehmender Pfarrerdichte sind die Ehrenamtlichen wichtiger denn je, auch um den sonntäglichen Gottesdienst aufrechtzuerhalten. Als, je nach Wortgebrauch, Gottesdienstbeauftragte, Kommunionhelferin, Predikantin oder Hilfsprediger springen sie ein, wenn Not an der Pfarrerin oder am Pfarrer ist. Josephine Janert hat zwei von ihnen getroffen.
Es ist Sonntagvormittag und die katholische Kirche St. Petrus im Berliner Bezirk Wedding ist ziemlich voll. Der Priester reicht den Gemeindemitgliedern eine Oblate, die den Leib Christi symbolisiert. Er teilt die Kommunion aus, wie die Katholiken sagen. Würde er das allein tun, bräuchte er viel Zeit.
Der Leib Christi.
Amen.
Der Leib Christi.
Amen.
Zum Glück gibt es Josefine Barisic-Sawatzki, die neben dem Priester steht und ebenfalls die Kommunion austeilt. Das Ehrenamt, das sie ausübt, wird Gottesdienstbeauftragte oder Kommunionhelferin genannt. In Zeiten, da immer weniger Menschen Berufe im Umfeld der Volkskirchen ergreifen, sind Ehrenamtliche so wichtig wie nie zuvor. Allein im Erzbistum Berlin gibt es knapp 1000 Gottesdienstbeauftragte. Josefine Barisic-Sawatzki ist 2016 vom Erzbischof persönlich in dieses Ehrenamt berufen worden, wie sie nach der Heiligen Messe stolz erzählt. Voraussetzung war eine Weiterbildung an mehreren Wochenenden.
Was feiern wir eigentlich in der Messe? Wie ist eine Messe aufgebaut? Warum nehmen wir in der Messe unterschiedliche Körperhaltungen ein? Wann stehen wir auf? Wann knien wir? Dann aber eben auch um ganz praktische Dinge. Wie teile ich eben die Kommunion aus? Wie gestalte ich eine Wortgottesfeier, wenn ich einem Kranken die Kommunion bringe?
Um Kranke und Alte kümmert sich die 27-jährige Politikwissenschaftlerin eher weniger. Hingegen kommt es häufig vor, dass sie an der Gestaltung der Heiligen Messe beteiligt ist. Ebenso wie ihr Mann, der auch Gottesdienstbeauftragter ist, liest sie kurze Texte aus der Bibel.
Wir sind immer so am Juxen, dann wer die Lesung übernimmt an Pfingsten, wenn es eben darum geht, dass durch den Heiligen Geist beseelt alle in ihrer Sprache sprechen. Das sind die Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens. Also man sieht, das guckt man sich vorher lieber einmal an, damit man sich da nicht verhaspelt.
Hauptberuflich leitet Barisic-Sawatzki das Büro eines Bundestagsabgeordneten der CDU. Neben diesem anstrengenden Job nimmt sie sich Zeit für das Ehrenamt, weil sie der Kirche ein junges Gesicht geben will.
Bei uns ist es an unserem Standort so, dass hier sehr viel Zuzug ist im Wedding. Ja? Also wir haben junge Leute, junge Familien, die herziehen. Wenn man dann sozusagen vorne am Sonntag steht, die Lesung liest und die sehen halt, hey, da sind ja Leute, die sind auch unter 30, sagen wir mal, oder um den Dreh, dann macht das, glaube ich, schon was aus mit Leuten, einen Anknüpfungspunkt zu haben, wenn man in derselben Phase des Lebens ist, einfach mal auch angesprochen zu werden.
Szenenwechsel. Die Evangelische Friedenskirche in Potsdam. Auf der Kanzel steht ein älterer Herr im dunklen Anzug. Klaus Bestrin ist seit mehr als 50 Jahren in einem Ehrenamt tätig, das Predikant oder Hilfsprediger genannt wird. An diesem Sonnabendnachmittag liest er einen Psalm in der Übertragung des Schriftstellers Arno Stadler.
Wer aber bei Gott zu Hause ist und im Schatten des Herrn schläft.
Predikanten sind in etwa das evangelische Pendant zu den Gottesdienstbeauftragten. Im Unterschied zu seiner katholischen Kollegin darf Klaus Bestrin jedoch auch Predigten halten. Seinen Text braucht er vorher nicht einmal dem Pfarrer vorzulegen. Dieser vertraue ihm, sagt er.
Aber ich schreibe seit 30 Jahren für jeden Sonntag eine Predigt. Egal, ob ich auf der Kanzel stehe, ob ich eingeladen werde, jetzt zu Gottesdiensten zu predigen oder nicht. Ich kann ganz schnell einspringen. Das habe ich sehr oft erlebt, dass gesagt wird, Herr Bestrin oder Klaus, können Sie, kannst du nicht kommen.
Bestrin wurde zwar als Kind getauft, doch seine Familie ging selten in den Gottesdienst. Die Nachmittage bei den Pionieren der sozialistischen Kinderorganisation der DDR fand er langweilig. Eines Tages lud ihn jemand zur Christenlehre ein, was dem Schüler gut gefiel.
Die Lehrer haben das dann mitbekommen, dass ich dorthin gehe zur Christenlehre. Und die haben sich furchtbar aufgeregt, sind zu mir nach Hause gekommen, zu meiner Mutter. Meine Mutter lebt allein, der Vater blieb im Krieg. Dass ich ja immer zu in die Kirche gehe. Der könnte nicht auf die Oberschule gehen und könnte nicht studieren. Und das fand ich dann toll, als meine Mutter dann sagte, nein, mein Klaus, der geht dorthin, wo es ihm Freude macht. Der geht dorthin, von wo er überzeugt ist, dass er das machen möchte. Ich möchte das nicht noch einmal erleben, wie zwischen 1933 und 1945 das gesagt wird, was man glauben darf. Und das fand ich also ganz großartig von meiner Mutter. Und das hat mich sehr bewegt und da dachte ich, ja, es ist hier mein Platz.
Eigentlich wollte Bestrin Pfarrer werden, doch er hörte auf seine Mutter, die das in der DDR dann doch zu heikel fand, und studierte Musikwissenschaften. 1964 begann er mit kirchlichem Fernunterricht. Die vierjährige Ausbildung an einer evangelischen Akademie in Thüringen war Voraussetzung für seine Tätigkeit als Prädikant. In Bornstedt, einem Stadtteil von Potsdam, bestand er bald darauf seine Feuerprobe.
Nämlich am 24. Dezember 1968, am Heiligabend. Da kam zur Mittagszeit um 13 Uhr die Pfarrfrau und sagte, Klaus, mein Mann ist stockheiser. Er hat aber zwei Christfestbahnen zu halten. Du musst einspringen. Du kriegst auch die Predigt von meinem Mann. Der hatte sie aber handschriftlich. Ich guckte sie mir an und sagte, ich kann dich gar nicht lesen, die Schrift. Geht nicht.
Also hielt er die Predigt, die er kurz zuvor als Prüfungsarbeit an der Akademie vorgelegt hatte. Wenn Klaus Bestrin predigt, kommen immer noch viele Menschen. Oft sind es Ältere, die Bildungsbürger, die sich nach der Wiedervereinigung in Potsdam niedergelassen haben. Früher war das Publikum ein anderes, erinnert sich Bestrin.
In Bornstedt, würde ich sagen, waren ja fast immer Handwerker und Bauern im Gottesdienst und auch im Gemeindekirchen hatten das Sagen gehabt. Die wollten eine schöne Heiligabendstunde oder andere Gottesdienste ohne große Probleme. Das ist heute anders. Die wollen sich auseinandersetzen mit einem Thema, mit der Predigt, sprechen mich dann auch an, na, das war ja heute wunderbar, oder na ja, ich habe es nicht verstanden, oder wie war denn das, können wir nochmal darüber reden, oder könnten Sie uns die Predigt mitgeben oder mailen?
Die Gottesdienstbeauftragte Josefine Barisic-Sawatzki wird auch oft von Menschen angesprochen, die Fragen zum Gemeindealltag haben. Besonders genießt sie den Moment, wenn sie die Kommunion austeilt.
Man geht ja vorne sozusagen hoch auf den Altar, man empfängt zuerst selbst die Kommunion vom Priester und dann diese Erfahrung weiterzugeben oder jeden Sonntag sozusagen den Gläubigen ihren Glauben aufzufrischen und da aktiv mit teilzunehmen, das ist schon irgendwie was sehr Erhabenes.
Wenn der Pfarrer heiser ist, dann kommen die ehrenamtlichen Kirchenhelfer zum Zug. Josephine Janert hat zwei von ihnen porträtiert. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.